Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Heute wenden wir uns dem Sultanat Oman zu, einem Land im Nahen Osten, angrenzend an Saudi-Arabien, die Arabischen Emirate und den Jemen. Schaut man sich Bilder vom Oman an, taucht man direkt in eine magische und fremde Welt ein. Weitreichende Dünenlandschaften, die von Beduinen bewohnt werden, Wüsten, Oasen und imposante Gebäude und Moscheen. Doch dieses beeindruckende Bild zeichnet sich nicht unbedingt in allen Lebensbereichen der Omaner ab. Insbesondere, wenn wir uns das Leben der Christen im Land anschauen. Mehr berichten wird mir darüber heute Daniel. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Es ist schön, mit dir zu sprechen. Danke, dass ihr dem Oman und den Christen dort Aufmerksamkeit schenkt.
Lass uns direkt in die Welt des Omans eintauchen. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
Der Oman ist ein wunderschönes Land und ich hoffe, ihr bekommt die Gelegenheit, es einmal zu besuchen. Als Touristenziel hat das Land schöne weiße Strände und angenehmes Wetter. Die Omaner sind bekannt für ihre Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Man kommt leicht mit den Menschen ins Gespräch, sie sind sehr offen. Und Gott ist im Oman am Wirken. Auch das ist eine schöne Sache. Deshalb bin ich sicher, dass es auch Omaner geben wird, die am Ende aller Tage ihre Knie beugen und Gott anbeten werden. Es ist also definitiv ein Land, das unsere Aufmerksamkeit und unsere Liebe braucht.
Was ist die Hauptreligion im Oman und von wie vielen Christen sprechen wir?
Es gibt etwa 200.000 Christen im Oman. Es gibt zwar ein paar einheimische Christen, aber fast alle Christen sind Expats, die aus Südafrika, Indien, ja, aus allen verschiedenen asiatischen Ländern kommen. Sie bilden die Mehrheit. Die Hauptreligion, der die anderen 5 Millionen Menschen angehören, ist der Islam. Es handelt sich dabei um Menschen mit einem schiitischen, sunnitischen oder ibadistischen Hintergrund. Der Ibadismus ist eine Form des Islams, die man vor allem im Oman sieht. Es ist eines der Länder, in dem es diese Muslime gibt. In vielen anderen Ländern wird man diese Form nicht finden. Die Formen des Islams unterteilen sich ungefähr in Drittel. Ein Drittel sind Ibaditen, ein Drittel Schiiten, ein Drittel Sunniten. Doch die Ibaditen haben, wie mir scheint, einen stärkeren Einfluss auf das Land als andere.
Inwiefern zeigt sich dieser ibadistische Einfluss?
Das Denken des Ibadismus ist stark von Toleranz geprägt. Dieser Glaube akzeptiert nicht die eine Art der Führung. Es gibt einige, wie zum Beispiel die Schiiten, die sagen, wir haben nur einen Führer, der von Allah, ihrem Gott, ernannt wurde. Beim Ibadismus-Ansatz geht es vielmehr um Konsens. Es geht darum, gemeinsam zu führen und den richtigen Führer zu wählen, der über die entsprechenden Gaben und Talente verfügt, um dies umzusetzen. Und das wirkt sich auf das Land aus, wo sehr viel Toleranz herrscht, da sie diesen Konsens unter sich haben möchten.
Bedeutet das auch, dass Menschen anderer Religionen, wie zum Beispiel Christen, akzeptiert werden?
Ja, sie tolerieren einander. Die christlichen ausländischen Gemeinschaften fühlen sich akzeptiert. Der Sultan, das Oberhaupt des Landes, hat sogar ein Grundstück zur Verfügung gestellt, damit eine Kirche darauf gebaut werden konnte. Die Pfarrer, mit denen ich gesprochen habe, haben das Gefühl, dass sie gut unterstützt werden. Dass es zum Beispiel während der Covid-19-Pandemie eine gute Kommunikation gab. Sie wussten, wann sie öffnen und wann sie schließen sollten, und sie hatten das Gefühl, dass man ihnen zugehört hat. Es ist also eigentlich sehr positiv. Die 200.000 ausländischen Christen würden vermutlich also sagen, naja, so viel Verfolgung haben wir nicht. Wir können hier friedlich leben, wir können unseren Glauben leben. Ja, sie werden sich also ziemlich positiv über das Land äußern. Anders verhält es sich aber mit den Konvertiten aus dem Islam. Die Muslime haben eine große Furcht vor Gott, vor Allah und Respekt vor dem, was im Koran geschrieben steht. Und das führt dazu, dass sie aus Angst vor Gott ihre Familienmitglieder oder ihre Freunde zurück zum Islam bringen wollen. Denn der Islam lehrt, dass es schwerwiegende Folgen für die betreffende Person hat, wenn man sich von Allah abwendet, wenn man den Islam verlässt. Aus Furcht vor Gott und aus Respekt vor seinen Regeln wollen sie ihren Freund zurückgewinnen. Ich glaube, ihre Absicht ist richtig. Sie ist fürsorglich und liebevoll. Hey, du bist mein Freund, du bist von der Herde weggelaufen. Wir wollen dich behalten, wir wollen dich zurückholen. Wir wollen dich wieder zum Ursprung zurückbringen. Und so geschieht es auch. Konvertiten können es also schwer haben, wenn man von dem Segen, den sie gleichzeitig erhalten, absieht. Denn ein Konvertit aus dem Islam erfährt auch diesen tiefen inneren Frieden. Es ist, als käme er nach Hause. Es ist wie, ich bin jetzt dem Vater nahe. Ich bin zum Vater zurückgekehrt. Ich habe ein Ziel im Leben. Ich bin erlöst. Ich werde nicht mehr von den bösen Mächten heimgesucht, die mich in der Nacht plagen. Und alle Konvertiten sprechen über diese Vorteile, diese Unterschiede, die in ihrem Leben Wirklichkeit werden, wenn sie zu Jesus finden.
Wenn wir uns also die Verfolgung der wenigen einheimischen Christen anschauen, wie kann die aussehen? Geht die Verfolgung von Familie und vom Staat aus?
Ja, es ist beides. Aber wer verfolgt am Ende? Es ist der Feind. Und er wird jedes Mittel nutzen, um sein Ziel zu erreichen. Die Regierung verhält sich sehr professionell, sehr respektvoll und macht keine Drohungen. Sie sagen einfach, dass gewisse Dinge nicht erlaubt sind. Sie stoppen bestimmte Verträge von Expats, die ihren Glauben zu stark zum Ausdruck bringen. Aber wenn es um die einheimischen Christen geht, hat die Regierung eher die Einstellung, sie können sich versammeln, aber nicht im Geheimen. Sie sagen, wir müssen euch im Blick haben. Wir möchten, dass ihr euch auf dem Kirchengelände trefft. Aber das ist für die einheimischen Christen keine Option, weil die meisten von ihnen ihren Glauben im Verborgenen leben. Sie zensieren sich selbst. Sie teilen ihren Glauben nicht mit ihren Familienmitgliedern. Denn die eigentliche Bedrohung geht viel mehr von der Familie aus. Die Familie wird aus Angst und Gehorsam dem Islam gegenüber die Herde zusammenhalten wollen. Und ihr Familienmitglied disziplinieren, um es auf dem richtigen Weg zu halten. Das ist ihre Sichtweise. Und sie ergreifen alle möglichen Maßnahmen, um diese Person zurückzuholen. Vielleicht ignorieren sie die Person, isolieren sie, sagen ihr, dass sie nicht mehr willkommen ist. Oder laden sie nicht mehr als Freund ein, betrachten sie nicht mehr als einen Freund. Das kann so weit gehen, dass die Familie sagt, du bist kein Familienmitglied mehr. Das kann so weit gehen, dass man ihnen die Freiheit nimmt, indem man sie im Haus einsperrt oder ihnen Kommunikationsgeräte wie Telefone oder Computer wegnimmt und so weiter. Alles in der Absicht, Druck auszuüben, damit die Person zurück zum Islam kommt. Verfolgung geht also von beiden Seiten aus, von der Regierung und der Familie, aber auch von der Gemeinschaft.
Hast du auch ein Beispiel dafür, wie Verfolgung aussehen kann?
Ja, erst gestern hat mir zum Beispiel jemand von einem Konvertiten erzählt. In den letzten Monaten hat der Druck zugenommen. Bei einem der Kirchenleiter wurde eine Razzia durchgeführt. Sein Haus wurde durchsucht, Informationen wurden beschlagnahmt. und er wurde aufgehört, das Land zu verlassen. Die Informationen, die bei der Razzia gefunden wurden, führten dazu, dass mehreren Menschen gesagt wurde, dass sie im Land nicht mehr willkommen seien. Einheimische Christen wurden angerufen: Hey, wir wissen, dass du dich mit diesem und jenem triffst. Es scheint alles sehr freundlich zu sein. So nach dem Motto: Hey, es ist okay, wir haben nichts dagegen, dass ihr euch versammelt. Aber sie geben ihnen subtil zu verstehen, dass sie wissen, wer sie sind. Dass sie wissen, mit wem sie sich treffen. Und dass sie ein Auge auf sie haben. Und das führt zu Angst, weil Menschen das Land verlassen müssen, weil Menschen diese Anrufe erhalten. Sie denken, jeder, auch die Regierung, weiß, wer wir sind. Die Regierung weiß, wer meine Freunde sind. Und das führt dazu, dass die Christen sagen, es ist besser, wenn wir uns nicht mehr treffen. Es ist besser, sich nicht zum Bibelstudium oder zum Gebet zu treffen. Vor ein paar Wochen wurde wieder jemand angerufen. Die Gruppe hatte endlich wieder den Mut, sich gemeinsam zu treffen. Und dann, an dem Tag, an dem sie sich treffen wollten, wurde wieder jemand angerufen. Und so sagten sie, dann treffen wir uns eben nicht. Der Teufel, das Böse, das dahinter steckt, ist also sehr schlau. Sie scheinen zu wissen, was vor sich geht. Und sie scheinen zu wissen, dass sie mit dem geringsten Aufwand die Bereitschaft zur Zusammenkunft und die Harmonie unter den Christen stören können. Wenn man sich mit vielleicht 5 Freunden trifft und es wird als illegal angesehen und einer bekommt einen solchen Anruf von der Regierung mit der Aussage, wir wissen, was ihr tut, dann fühlt man sich bedroht. Wenn wir nicht damit aufhören, was könnten die Konsequenzen sein? Wird die Regierung dann meinen Onkel oder meiner Tante davon erzählen? Oder was könnte mir sonst passieren? Man sagt also vielleicht schon von sich aus, dass man sich eigentlich nicht treffen möchte, dass ein Online-Treffen sicherer ist als ein persönliches Treffen und dass man einfach einen Monat aussetzt. Eine andere Person sagt wiederum, nein, jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt, um sich zu treffen. Dies ist der richtige Zeitpunkt. Ich bin auch ängstlich, aber wir sind jetzt eine Gemeinschaft. Warum haben wir uns entschieden, Christus zu folgen? Ist es nicht so, dass bereits in der Bibel geschrieben steht, dass wir verfolgt werden würden? Ist dies also nicht der richtige Zeitpunkt, um Jesus näher zu kommen? Du kannst dir also vorstellen, dass in einer so kleinen Gruppe schnell unterschiedliche Meinungen herrschen und dass dies zu Uneinigkeit führen kann. Und diese Uneinigkeit kommt durch einen einzigen Anruf zustande. Hey, wir wissen, wer du bist. Wir wissen, wer deine Freunde sind. Und der Anrufer hat nicht etwa gesagt, er wird das Treffen stoppen. Er hat keine Drohung ausgesprochen. Das ist gar nicht nötig, denn sie wissen, dass ein einziger Anruf zu einer Zerstreuung in der Gruppe führen kann. Was wiederum dazu führt, dass die Gruppe aufhört, sich zu treffen. Und es ist traurig, dass das passiert. Und ich bin ziemlich verärgert und zornig über das Böse, das in der Lage ist, Christi Herrlichkeit auf diese Weise zu stoppen, indem Angst und Furcht über die Zukunft verursacht wird.
Das klingt wirklich herausfordernd. Daniel, wir haben jetzt über die Unterschiede zwischen Expats und einheimischen Christen gesprochen. Gibt es auch Unterschiede in der Verfolgung in Bezug auf den Ort?
Ja, die gibt es. Beispielsweise, wenn man in einer ländlichen Gegend lebt, in der es eine starke Kontrolle durch die Gemeinschaft gibt. Wie in einem Dorf, in dem jeder jeden kennt. Wenn man dann nicht mehr in die Moschee geht, könnte es zu bestimmten Schlussfolgerungen führen. Und dann wird vielleicht der Vater unter Druck gesetzt. Das heißt, der Sohn kommt zum Glauben, aber der Vater ist derjenige, auf dem der Druck lastet. Es wird gesagt, er diszipliniere seinen Sohn nicht, denn er geht nicht mehr in die Moschee. Der Vater ist also vom Verhalten des Sohnes betroffen. Anders ist es, wenn man in einer Stadt lebt, in der es etwas mehr Anonymität gibt, wo die Leute nicht wissen, wer wohin geht. Dann kann es sein, dass ein bisschen mehr möglich ist und ein bisschen weniger beobachtet wird. Ich glaube, in den meisten Großstädten gibt es ein bisschen von dieser Einsamkeit. Man kann sich hinter der Masse verstecken. Wenn man in einem Dorf wohnt, ist das nicht möglich.
Und gibt es auch Unterschiede bei den Geschlechtern?
Bei den Männern gibt es viel mehr Gewalt und öffentliche Anprangerung. Bei Frauen ist es vielmehr ihre Stellung in der Familie als die ehrenhafte Person in der Familie. Sie wird also in ihrer Ehre beschämt. Man wird sie zum Schweigen bringen, sie isolieren, ihr keine Entscheidungsfreiheit geben. Durch diese Art von Maßnahmen wird Druck auf sie ausgeübt.
Danke, Daniel. Ich glaube, wir konnten uns jetzt ein ganz gutes Bild davon machen, wie die Verfolgung im Oman aussieht. Wie reagieren die Christen denn auf diese Verfolgung?
Es gibt Leute, die schweigen. Die sagen, lasst uns aufhören, uns zu treffen. Es ist klüger, das nicht zu tun. Und es gibt Leute, die mutiger werden und sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zusammenzukommen. Wie in dem Beispiel, das ich eben gegeben habe. Es gibt verschiedene Reaktionen. Leider wurde der Oman von mehreren Verfolgungswellen heimgesucht. Einige Christen hatten vor einigen Jahren den Mut, sich zusammenzuschließen. Dann kam es zu einer Razzia, wie wir es nennen. Daraufhin trafen sie sich lange Zeit nicht, dann trafen sie sich wieder und wieder kam es zu einer Razzia. Die Leute werden dessen überdrüssig. Viele Christen werden mutlos, während andere ein bisschen lauter werden und sagen, nein, das war zu erwarten. Ich möchte eine Geschichte teilen, in der zwei einheimische Christen ein Bibelstudium zusammen machten. Und der eine stellte sich die Frage, soll ich meiner Familie von meinem Glauben erzählen? Wie ich bereits sagte, entscheiden sich viele von ihnen wegen der möglichen Konsequenzen dagegen. Aber diese Person hatte diese Frage im Kopf und suchte nach dem richtigen Weg. Die beiden haben einen Bibelleseplan zusammengelesen, den sie gemeinsam erstellt hatten. Und gerade in dieser Woche kam der Vers aus dem Lukas-Evangelium dran, in dem Jesus sagt, wer sich nämlich schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, zu dem wird sich auch der Menschensohn nicht bekennen. Eine sehr harte Bibelstelle, von der sogar derjenige, der sie mir erzählte, sagte, nun, ich hätte diese Stelle nicht gewählt, aber sie kam gerade in unserem Bibelleseplan vor. Und die Folge war, dass dieser Christ sagte, okay, ich habe meine Antwort bekommen, das ist meine Antwort. Ich sollte mich nicht für das Evangelium schämen. Er bat um Weisheit, er bat um Gebet. Und sagte schließlich, okay, ich werde beginnen, mein Zeugnis zu teilen. Und das tat er. Obwohl er wusste, welche Folgen es haben könnte, wenn er seinen Glauben weitergibt und dass er verfolgt werden würde, befahl ihm die Bibel, so zu handeln. Und er gehorchte. Manche Menschen haben Angst, manche gehorchen, manche werden mutiger. So unterscheiden sich die Reaktionen auf Verfolgung.
Du meintest, es seien lediglich die ausländischen Christen, die sich frei in Kirchen versammeln würden. Wie gestaltet sich das denn in Anführungszeichen Kirchenleben der einheimischen Christen? Du hast erzählt, dass sie sich in kleinen Gruppen treffen. Wie sieht das aus?
Stell dir vor, du hast eine kleine Bibelstudiengruppe von etwa 4 oder 5 Personen. Wenn ich an die Zeiten denke, in denen ich in solchen Kleingruppen Bibelstudium gemacht habe, waren die meisten der Teilnehmer entweder Freunde oder wir waren alle Studenten oder wir hatten zumindest etwas gemeinsam. Aber in einem Land wie dem Oman ist das nicht immer der Fall. In einer Gruppe von 4 oder 5 Personen gibt es vielleicht einen Banker, einen 50-Jährigen und einen jungen Studenten, der gerade 20 Jahre alt ist, so dass es eine große Vielfalt in der Gruppe gibt. Es ergeben sich keine natürlichen Freundschaften, aber man versucht, eine Gemeinschaft von Christen zu sein. Der eine ist vielleicht schon seit 10 Jahren im Glauben unterwegs. Der andere kam gerade erst dazu. Der eine studiert die Bibel und liest gerne. Ein anderer sagt, eigentlich lese ich nicht gerne, ich schaue lieber Videos. Wenn man in einer größeren Gruppe von, sagen wir, 75 Christen oder so ist, kann man sich die Personen aussuchen, mit denen man sich am meisten verbunden fühlt. Aber wenn man in einer sehr kleinen Gruppe ist, hat man eigentlich keine Wahl. Das ist kein Luxus, den man sich leisten kann. Und das schränkt die Gemeinschaft aufgrund der Vielfalt und der Kleinheit der Gruppen ein. Für manche ist es vielleicht so, dass sie sich miteinander treffen, weil sie sagen, okay, ich sehe in der Bibel, dass ich das tun muss, aber nicht, weil ich es unbedingt will. Das Singen mit YouTube ist auch nicht gerade die ansprechendste Art des Lobpreises, oder? Und wenn man zu viert ist und ich mit im Raum bin, wäre das Singen auf jeden Fall nicht besonders schön. So kommt es sehr schnell dazu, dass man sich übereinander ärgert. Ich wünschte, Gott würde mehr Menschen zu sich ziehen, sodass natürliche Freundschaften unter den Christen entstehen, wo man die Jugend zusammenbringt, wo man Frauen zusammenbringt, wo sogar die Banker zusammenkommen, damit ein Zugehörigkeitsgefühl entsteht und man Freunde hat, die man wirklich Freunde nennen kann. Ich wünsche mir, dass Gott das tut. Im Moment ist die christliche Gemeinschaft für viele ein Problem, weil man Angst hat, weil man nicht so sehr spürt, dass sie in Christus eins sind. Aber vielleicht drücke ich mich auch ein bisschen negativ aus. Denn gleichzeitig sind sie dankbar, dass sie einen anderen Bruder gefunden haben. Wenn man in einem sehr dunklen Land, einem geistlich dunklen Land, jemanden findet, der auch den Heiligen Geist in sich hat, dann kann man auch sagen, endlich habe ich jemanden gefunden, der auch Christus hat, der zu der gleichen Erkenntnis gekommen ist wie ich, dass es keinen anderen Herrn gibt als den Herrn Jesus Christus. Und diese Verbindungen können sehr viel tiefer sein als in einer durchschnittlichen deutschen Kirche.
Wie kann Open Doors in dieser Situation helfen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln. Ihr seid nicht allein. Ihr seid vielleicht nur 4 Personen, aber ihr seid nicht allein. Wir in Deutschland beten mit 75 Leuten für euch. Ihr seid unsere Familienmitglieder. Und wenn ihr etwas braucht, wendet euch bitte an uns. Das ist mein Wunsch, dass die Kirche im Oman weiß, dass sie nicht allein ist. Und das wird ihnen helfen, ein Gefühl der Freude zu entwickeln, das ihnen hilft, in der Verfolgung, der sie ausgesetzt sind, standhaft zu bleiben. Einige der Projekte, die wir im Land haben, versuchen, die Suchenden zu erreichen. Diese Programme brauchen Unterstützung. Menschen, die viele Stunden investieren und ihre Kreativität einbringen und es unterstützen, auch finanziell. Und wenn es unter den Zuhörenden Menschen gibt, die bereit sind, einen Job in diesem Land anzunehmen und zu sagen, hey, ich verlasse die Sicherheit meines Zuhauses und werde dort leben und ein Licht in diesem Land sein. Bitte zieht es in Erwägung. Fragt Gott, ob das eine Option für euch ist.
Vielen Dank, auch für diese sehr praktischen Ideen. Eine weitere Sache, die wir jetzt auch direkt hier machen können, ist zu beten. Kannst du ein paar Gebetsanliegen mit uns teilen?
Lasst uns beten, dass Gott begabte Menschen in Führungspositionen zur Verfügung stellt. Hirten, Menschen, die die Gabe des Glaubens haben, in einer Situation, in der jemand gerufen wird und der Feind versucht, sie von einem Treffen abzuhalten, dass Gott in dieser Zeit mehr von seinem Geist ausgießt. Lasst uns auch dafür beten, dass sich das Denken und Handeln verändert. Dass Zweifel wie, was macht es eigentlich für einen Unterschied? Was macht es aus, dass ich an Christus glaube? Dass diese Gedanken verschwinden. Beten wir, dass jeder der 200.000 Christen und auch die wenigen Konvertiten die Möglichkeit haben, in Liebe zu handeln und zu zeigen, dass sie verwandelt sind. Dass sie nicht mehr von den Geistern dieser Welt getrieben werden, sondern von dem Geist, der in ihnen lebt, damit sie etwas bewirken können, damit sie zurückblicken und sagen können, wow, ich habe heute etwas für Christus bewirkt. Lasst uns dafür beten, dass dies geschieht. Und wie ich schon sagte, betet, dass Gott Menschen zu sich bringt, dass er Familien zu sich bringt, dass Menschen ihren Glauben nicht mehr im Verborgenen leben müssen, sondern dass sie zusammenkommen und sich austauschen können, dass sie ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen können. Wenn sie zusammen in der Bibel lesen, wenn sie beten, dann wünsche ich mir, dass sie die gleiche Freiheit haben wie ihr in Deutschland, zusammenzukommen und diese Gemeinschaft zu genießen.
Danke, Daniel. Danke, dass du dein Herz für dieses Land mit uns geteilt hast.
Gerne.
Vielen Dank auch an euch, dass ihr heute eingeschaltet habt. Nehmt diese Gebetsanliegen gerne mit in die nächsten Wochen und unterstützt unsere Geschwister so aus der Ferne. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Euer Team von Open Doors.
Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin